Diese Predigt ist eine Fortsetzung von der Predigt, die ich am Ostersonntag und durch den Urlaub unterbrochen habe. Es geht heute weiter mit diesem Thema im Licht wandeln. Was heißt das? Im Licht wandeln. Lasst uns beten. Vater, ich preise dich. Ich danke dir für diesen Tag vor dir in deinem Haus und wir wissen, dass du da bist. Und nun bitten wir dich, dass du zu uns sprichst, zu unseren Herzen, dass du mich erfüllst mit deinem Geist und dass du dein Wort segnest und deine Kinder segnest in Jesu Namen. Amen. Er will mir nah machen. Das große Thema des ersten Kapitels des ersten Johannesbriefes ist Gemeinschaft. Gemeinschaft. Wie kann der Christ die Gemeinschaft mit Gott genießen? Wie kann der Christ die Gemeinschaft mit dem Vater genießen und aufrecht erhalten? Und er beginnt mit dem Charakter Gottes. Und er beginnt mit dem Wesen Gottes. Und er sagt dort in diesem fünften Vers, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Das haben wir am Palmsonntag ausführlich gesehen. Dann zeigt er uns, dass wir uns gleichermaßen über uns selbst klar sein müssen, wer wir sind. Ja, wir haben am Karfreitag diesen negativen Aspekt der Leere betrachtet und heute kommen wir zu der positiven Seite. Ihr merkt, dass er gewisse Kontraste nutzt. Er sagt im Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und nur in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und im Vers 8 sagt er, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und im Vers 10 sagt er, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Aber dazwischen kommt die positive Seite. Er nennt eine negative Seite und dazwischen kommt eine positive Seite. Und er nennt wieder eine negative Seite und dazwischen kommt wieder eine positive Seite. Und dann im Vers 10 sagt er, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, sein Wort ist nicht in uns. Und im Vers 7 kommt diese positive Seite. Und dort sagt er, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und im Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und heute wollen wir uns diese zwei Verse anschauen, die Verse 7 und der Vers 7 und der Vers 9. Was wir im positiven Sinne zu tun haben. Wir müssen deutlich sehen, welche die positiven Bedingungen sind, die wir erfüllen müssen, um die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen und damit sie bestehen bleiben kann. Wir können diese Verse in zwei Teile untergliedern. Es gibt die menschliche Seite und es gibt die göttliche Seite. Es gibt die menschliche Seite und die göttliche Seite. Um diese Gemeinschaft zu initiieren, müssen wir gewisse Dinge tun und dann muss Gott gewisse Dinge für uns tun. Schauen wir diese Verse an und ihr werdet sehen, was ich meine. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das tun wir. Und dann heißt es, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das tut Gott. Seht ihr? Es gibt eine menschliche Seite und es gibt eine göttliche Seite. Dann heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das habe ich in Farben gemacht. Genau. Und dann der nächste Vers. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das ist wiederum unser Anteil. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist jetzt die göttliche Seite. Es gibt eine menschliche Seite und es gibt eine göttliche Seite. Es ist eine Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft gibt es zwei Seiten. Und es gibt Bedingungen auf beiden Seiten. Wenn wir unsere Bedingungen erfüllen, erfüllt Gott auch seine Bedingungen, auch sein Teil. Das zur Gemeinschaft trägt. Hier haben wir also etwas, was absolut lebenswichtig und unverzichtbar ist. Wenn wir echte Gemeinschaft mit Gott genießen wollen. Es ist der positive Aspekt dieser Gemeinschaft. Es sind zwei Dinge, die wir tun müssen. Das erste ist, erstens müssen wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Also, das erste ist, müssen wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist. Bei einer oberflächlichen Betrachtung kann man dies in einem absolut wörtlichen Sinn verstehen. Nämlich, absolute Vollkommenheit. Noch einmal, wenn das Wandeln im Licht, gleich wie Gott Licht ist, streng wörtlich verstanden wird, so wie es hier ausgedrückt wird, dann kann man daraus schließen, dass für uns Christen liegt unsere einzige Hoffnung auf Gemeinschaft mit Gott und daher auf das Christsein überhaupt darin, dass wir absolut vollkommen sind, gleich wie Gott vollkommen ist. Doch das ist ganz unmöglich, oder? Das ist unmöglich. Wer von uns ist schon vollkommen? Wer von uns ist ohne Sünde? Das ist unmöglich. Wir können daher nicht absolut vollkommen sein. Also, was ist gemeint, im Licht zu wandeln, so wie er im Licht ist? Was ist damit gemeint? Wandeln im Licht ist der Gegensatz und das genaue Gegenteil von in der Finsternis wandeln. Mit anderen Worten, die Menschen, die in der Finsternis wandeln, sind nicht solche, die gleichsam ständig irgendwelche schmutzige Sünden begehen. Sie mögen hoch angesehen sein. Es mag hoch moralische Menschen unter ihnen sein. Aber sie wandeln in der Finsternis, weil sie außerhalb des Lichts des Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus sind. Es ist eine allgemeine Lebenseinstellung. Daher bedeutet Wandeln im Licht nicht, dass ich absolute Vollkommenheit für mich beanspruchen könnte. Nein, er bedeutet aber vielmehr, dass ich jetzt zu einem anderen Bereich gehöre, nämlich dem Königreich des Lichts und dem Königreich Gottes. Ja, in jedem Königreich mag ich leider äußerst unwürdig sein. Aber Obgleich ich unwürdig bin, bin ich in ihm und gehöre zu ihm. Und ich wandle im Königreich des Lichtes. Und Gott ist der König dieses Königreiches. Und Gott ist in diesem Königreich sowohl der König als auch der Herr. Im Licht wandeln, wie er im Licht ist, bedeutet in der Sprache des Apostel Paulus im Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 13, heißt es dort, dass ich aus dem Königreich der Finsternis versetzt worden bin in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da steht es. Der Apostel Petrus bringt in seinem ersten Brief tatsächlich dieselbe Lehre zum Ausdruck. Wenn er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das ist es. Diesem Königreich gehören wir nun an. Ich betone dies, weil es in gewissen Kreisen gelehrt wird, dass die Menschen, die im Licht wandeln, Menschen sind, die Superchristen sind. Dass die einzigen Menschen, die im Licht wandeln, gewisse ganz besondere Christen sind. Johannes dagegen sagt, dass jeder Christ notwendigerweise jemand ist, der im Licht wandelt. Versteht ihr das? Johannes sagt uns, dass jeder Christ jemand ist, der notwendigerweise im Licht wandelt. Der Nicht-Christ ist derjenige, der in der Finsternis wandelt. Alle Christen, wie schwach, unwürdig und zögerlich sie auch sein mögen, sind Menschen, die im Licht wandeln. Ansonsten sind sie keine Christen. Das ist der erste Punkt, den wir deutlich begreifen müssen. Aber was bedeutet das in der Praxis? Wandeln im Licht, was heißt das in der Praxis? Es bedeutet sicherlich vor allem zwei Dinge. Erstens können wir nicht behaupten, dass wir im Licht wandeln. Es sei denn, wir haben Buße getan. Wir können nicht behaupten, dass wir im Licht wandeln, es sei denn, wir haben Buße getan. Mit anderen Worten, wir sind Menschen, denen ihre Augen für die ganze Lehre der Sünde, die wir bereits betrachtet haben am Karfreitag, geöffnet worden sind. Wie erkenne ich, dass ich im Licht wandle? Und hier ist eine der besten Antworten. Wir sind zu der Einsicht gelangt, dass wir in der Sünde geboren sind und in Ungerechtigkeit gestaltet sind, so wie David jetzt im Psalm 51 sagt. Dass wir alle von Natur aus, von unserer Geburt her, Kinder des Zorns sind. Wir sind zu der Einsicht gelangt, dass wir Sklaven waren, geboren unter der Herrschaft der Sünde und des Satans. Dass wir im Königreich der Finsternis lebten, dass unsere ganze Natur sündig ist und dass wir gesündigt haben. Das muss uns bewusst sein. Wir bemerken aber auch, dass es nicht dabei bleibt. Dass wir nicht dort bleiben stehen. Stehen bleiben. Das ist nur der Anfang. Das ist nur der erste Schritt. Das ist der erste Schritt. Zweitens wird der Mensch sich wie einst der verlorene Sohn seine Lage bewusst, erkennt dann sein schreckliches Problem und dann sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und er tut das auch. Und er steht auf und geht zu ihm hin. Er verändert seinen ganzen Lebensbereich und seine Position. Der Christ muss dies tun. Also schließ das eine positive Lebensweise ein. Diese hört nicht mit der Buße auf und mit einem Eingeständnis und Bewusstsein der Sünde. Sie bedeutet ein positives Bestreben, in einer Weise zu leben, wie die eines Menschen würdig ist, der in das Königreich von Gottes eingeborenen Sohn versetzt worden ist. Noch einmal, wie heißt es, oder was es heißt, ist also, dass diejenigen, die im Licht wandeln, Menschen sind, die Gott suchen. Macht das Sinn? Diejenigen, die im Licht wandeln, sind Menschen, die Gott suchen. Sie wünschen, Gott besser kennenzulernen. Sie sind um die Herrlichkeit und Ehre Gottes besorgt. Sie sind darauf bedacht, Gott wohlgefällig zu sein. Sie werden sich bewusst, dass sie sehr, sehr, sehr viele Jahre lang im Königreich der Finsternis gelebt haben, dass sie Gott feindlich gegenüberstand. Ihre ganze Vorstellung ist, sich davon so sehr zu unterscheiden, wie sie es nur können. Das ist das Wandeln im Licht. Das Leben zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Gott ist ihr Herr und sie traten nach der Gerechtigkeit und sind darauf bedacht, heilig zu leben. Dies ist die Lehre des Apostels hier an dieser Stelle. Nun, es gibt keine Lehre, die so häufig missverstanden worden ist, wie diese Lehre davon, was mit dem Wandel im Licht gemeint ist. Dazu sind zwei falsche Vorstellungen aufgetreten. Erstens der Mystizismus und das Mönchtum. Es gibt Menschen, nachdem ihnen die Tatsache bewusst geworden ist, dass sie Sünder sind und im Königreich der Finsternis wandeln, sagen, was wir jetzt tun müssen, ist im Licht zu wandeln. Wie kann das geschehen? Und ihre Antwort lautet, es gibt nur eines, was wir tun können. Wir müssen uns von der Welt absondern. Wir müssen geradezu aus ihr hinausgehen. Im Licht zu wandeln bedeutet also für sie, dass sie das zu einer Vollzeitbeschäftigung machen. Versteht ihr das? Sie sagen, wir müssen im Licht wandeln. Es heißt, wir müssen das zu einer Vollzeitbeschäftigung machen. Wir müssen weggehen und uns ausschließlich mit gewissen religiösen Werken beschäftigen. Und dadurch werden wir befähigt werden, im Licht zu wandeln. Lest euch mal die Geschichte des Mönchtums und des Mystizismus. Und ihr werdet finden, dass es diese Idee des Wandelns im Licht war, die Menschen dazu brachte, diesen Weg zu gehen. Das war die Idee, die Menschen dazu brachte, diese Berufung zu einem heiligen und gottesfürchtigen Leben auf sich zu nehmen. Das ist das eine Irrtum. Und der andere Irrtum ist das andere Extrem, nämlich eine ausschweifende Lebensführung ohne Berücksichtigung der notwendigen Heiligkeit. Versteht ihr das? Ich versuche es noch einmal. Es sind Menschen, die sagen, wir glauben an den Herrn Jesus Christus. Wir glauben an seinen Tod für unsere Sünden und an seine Auferstehung zu unserer Rechtfertigung. Wir sind gerechtfertigt, das heißt, so gibt es für uns keine Verdammnis mehr, weil wir in Christus Jesus sind. Und wir müssen keine Werke aufweisen, um zu zeigen, dass wir Christen sind. Das heißt, sie glauben an den Herrn Jesus Christus und dann bleiben sie da stehen. Das ist nur ein intellektueller Glaube. Sie glauben, ja, schön, aber dann bleiben sie da stehen. Sie bemühen sich nicht, Gott wohlgefällig zu leben. Sie sagen, wir bauen keine Werke. Ja, schön. Aber betrachten wir auch das, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 6 sagt. Er ist der Apostel des Glaubens. Denken wir daran, dies ist der Mann vor allen anderen, der diese Lehre von der Rechtfertigung allein aus Glauben gepredigt hat. Und er sagt Folgendes. Er sagt, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Unzüchtige, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Absüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Wie bringen wir diese Dinge nun im Einklang, wird jemand fragen. Gute Frage. Sicherlich kann man sie einstig auf folgende Weise miteinander harmonisieren. Und dies ist gerade das, was Johannes uns an dieser Stelle lehrt. Ja, Johannes sagt uns, es gibt nur einen Beweis für die Tatsache, dass wir wirklich die Wahrheit erkannt haben. Es gibt letztlich nur einen Beweis für die Tatsache, dass ich Glauben habe, dass meine Augen für das Evangelium und seine Botschaft geöffnet worden sind. Nämlich dich, dass ich mich selbst als einen verurteilten Sünder gesehen habe, dass ich Buße getan habe, dass ich die Sünde aufgegeben habe und dass ich mit aller Gewalt danach strebe, im Licht zu wandeln, wie er im Licht ist. Johannes meint damit, unser Wandel muss also mit unserem Bekenntnis übereinstimmen. Ich sage das noch einmal. Unser Lebenswandel muss mit unserem Bekenntnis übereinstimmen. Er sagt damit in Wirklichkeit, es hat keinen Sinn, wenn du sagst, ich glaube und dann so lebst, als ob du an gar nicht glauben würdest. Macht das Sinn? Versteht ihr das? Ja? Es hat keinen Sinn zu sagen, ich glaube, dass ich ein solcher Sünder bin und dass nichts anderes als der Tod Jesu mich erretten kann und dann dein derartiges Leben einfach weiterführst. Das ist unmöglich, sagt Johannes. Durch unsere Lebensweise liefern wir einen Beweis für unsere Buße. Ein angeblicher Glaube, der nicht zur Tat führt, hat keinen Wert. Also, ihr seht, es besteht keinen Widerspruch zwischen Johannes und Paulus. Es gibt also zwei Seiten und beide sind unerlässlich. Und Glaube und Werke sind untrennbar miteinander verbunden. Auf diese Weise kann man den Unterschied zwischen intellektueller Zustimmung und echten Glauben testen. Es gibt Menschen, die den christlichen Glauben als eine philosophische Theorie akzeptieren, aber in ihrem Leben nichts Konkretes damit anfangen können. Nach meinem Verständnis des Neuen Testaments sind sie keine Christen. Sie wandeln nicht im Licht, sondern sie wandeln in der Finsternis. Die Taten einer Person beweisen, welchen Glauben sie hat. Das Wandeln im Licht bedeutet Buße und Abkehr von der Sünde hin zur Heiligung des Lebens. Das habe ich so schnell gesagt, ne? Nur einmal. Das Wandeln im Licht bedeutet Buße und Abkehr von der Sünde hin zur Heiligung des Lebens. Dies sind die gültigen Beweise für die Echtheit eines richtigen christlichen Bekenntnisses. Das ist also das Erste, das Johannes hier betont, dass wir im Licht wandeln müssen, wie er im Licht ist. Und die wichtige Erklärung, die er abgibt, besagt daher, dass jeder, der ein wahrhafter Christ ist, im Königreich des Lichtes und nicht im Königreich der Finsternis wandelt. Ja, lass mich das noch einmal wiederholen, damit es keine Missverständnisse hier entstehen. Ich sage nicht, dass Christen vollkommen sind. Das habe ich nie gesagt. Ich sage nicht, dass Christen vollkommen sind. Sie mögen unvollkommen sein. Sie mögen sich der Sünde schuldig machen, aber Gott sei Dank können sie sagen, ich bin nicht wie jene Menschen in der Welt, die nicht an Christus glauben. Ich bin völlig anders. Obwohl ich mich in vielerlei Hinsicht derselben Dinge schuldig mache wie sie. Ja? Ist das klar, oder? Ihr seht also, wie schwerwiegend ist es, dass die Menschen, die außerhalb von Christus sind, sagen, welchen Sinn denn hat es denn, ein Christ zu sein? Schaut euch mal eure Christen an. Sie tun die gleichen bösen Dinge wie wir. Als ob das überhaupt etwas beweisen würde. Nein, was Menschen zu Christen macht, ist das Reich, in welchem sie wandeln. Es ist das Königreich, welchem sie angehören. Das ist die Lehre des Apostels an dieser Stelle. Macht das Sinn? Ja? Das ist eine schwere Kost heute Morgen. Nach dem Urlaub und dann sowas. Ja. Gehen wir weiter. Der zweite Punkt ist selbstverständlich das Sündenbekenntnis. Das Sündenbekenntnis. Und das ist wiederum unverzichtbar. Johannes sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also, die Frage, die ich mich hier stelle, ist, warum zerbricht eine Weigerung meinerseits, meine Sünden zu bekennen, die Gemeinschaft mit Gott? Warum? Das ist aus folgenden Gründen der Fall. Das Licht offenbart immer die verborgenen Dinge. Das Licht offenbart immer die verborgenen Dinge der Finsternis. Es ist immer so. Stellt euch mal vor, es ist dunkel, du bist in einem Raum, es ist dunkel, und dann machst du eine kleine Lampe an. Sie wird alle verborgenen Dinge in diesem Raum zur Schau stellen. Das Licht offenbart immer die verborgenen Dinge der Finsternis. Wenn ich mich nun weigere, mich meiner Sünde zu stellen, so bedeutet dies zuallererst, dass ich das Licht meide. Es bedeutet, dass ich das Licht meide. Ich verberge etwas und weigere mich, es aufzudecken, und das unterbricht die Gemeinschaft mit Gott. Warum? Weil Gott Licht ist. Oder um es anders auszudrücken, es bedeutet, dass ich mich dem Heiligen Geist widerstrebe. Denn es ist das Werk des Heiligen Geistes, meine verborgenen Sünden ans Licht zu bringen, mich von ihnen zu überführen und mich dazu zu bringen, sie aufzugeben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Es bedeutet auch, dass ich mich weigere, herrlich mit mir selbst zu sein. Und wenn ich nicht ehrlich mit mir selbst bin, wie kann ich denn herrlich mit Gott sein? Die Person, die unehrlich ist, steht nicht in einer lebendigen Beziehung und kann Gemeinschaft nicht genießen. Das ist einfach so. Wenn ich meiner Frau gegenüber nicht herrlich bin, dann kann ich die Gemeinschaft mit ihr nicht genießen. Und bei Gott ist es genauso. Wenn ich mit Gott nicht herrlich bin, wenn ich ihm gegenüber meine Sünden nicht zeigen kann, wie kann ich denn die Gemeinschaft mit ihm genießen? Wenn ein Mann zu sich selbst nicht ehrlich ist, dann ist es wie Shakespeare es ausdrückte, er ist zu jedem Menschen falsch. Aber wenn du ehrlich bist, bist du niemandem falsch. Kannst du niemandem falsch sein. Schließlich kommt darin zum Ausdruck, dass ich mich meinen Sünden nicht stelle, dass ich das Licht hasse, und dies gilt nicht für uns alle. Das gilt doch für uns alle. Wir mögen das Licht des Evangeliums nicht. Wir lassen uns gerne etwas über die Liebe Gottes sagen. Wir lassen uns gerne etwas über die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes erzählen. Aber wir hassen das Licht. Und wenn das so ist, wie können wir dann mit Gott wandeln, der das Licht ist? Also Sündenbekenntnis ist unerlässlich. Es bedeutet, dass wir für das Werk des Lichtes offen bleiben. Wir lassen uns vom Licht erforschen. Wir lassen uns vom Licht durchdringen. Wir bauen unsere Verteidigungswelle ab und kommen herrlich zum Wort Gottes. Dann müssen wir zweitens unsere Sünden erkennen. Dies ist ein schmerzhafter Prozess. Meine Sünde zu bekennen bedeutet nicht bloß, dass ich ganz allgemein sage, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich habe niemals etwas anderes behauptet. Ja, ich habe nie behauptet, ein Heiliger zu sein. Nein, ich muss meine einzelnen Sünden bekennen. Es bedeutet, dass ich sie nicht beschönigen darf. Dass ich nicht versuchen darf, sie zu leugnen. Es darf keinen Versuch geben, so schnell wie möglich über sie hinwegzugehen. Nein, Sündenbekenntnis bedeutet, mich ihnen zu stellen, nicht zu versuchen, die Sünden, die ich begangen habe, mit den guten Taten, die ich gemacht habe, gegeneinander aufzuwiegen. Nein, ich muss das Licht mich so durchdringen lassen, dass ich mich elend und unglücklich fühle. Ich muss herrlich den Dingen, die ich getan habe, und dem, was ich bin, stellen. Das bedeutet, dass ich sie Gott in Worten bekennen muss. Und ich möchte hier betonen, dass Johannes mit keiner Silbe erwähnt, dass ich meine Sünden jemand anderen bekennen müsste. Ich versuche es noch einmal. Es geht nicht um jemand anderen. Ja? Ihm geht es hier um die Gemeinschaft mit Gott, meinem Wandel mit Gott. Und was er mir sagt, ist, dass ich, nachdem ich meine Sünden eingestanden habe und sie mir selbst bekannt habe, sie Gott bekenne. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie oft ist dieser Vers hier missbraucht worden und benutzt worden, dass man, wenn man nicht zu jeder Zeit ein offenes Bekenntnis seiner Sünden vor allen und jedem ablege, selbst nicht im Licht wandeln müsse. Dieser Vers ist immer wieder missbraucht worden. Das sagt Johannes allerdings nicht. Er ist vielmehr um meine Gemeinschaft mit Gott besorgt. Es geht niemandem etwas an. Es geht nur Gott was an. Meinem Wandel mit Gott. Ich bin bereit einzugestehen, dass es gewisse Bedingungen gibt und Umstände, unter welchen ich meine Sünden einem anderen Menschen bekennen muss. Wenn ich gegen eine andere Person gesündigt habe, wenn gewisse besondere Umstände vorliegen, unter denen eine andere Person mit betroffen ist, dann muss ich das tun. Doch weder hier noch irgendwo anders in der Bibel wirst du eine Lehre finden, die dir sagt, dass du nicht im Licht wandelst, wenn du nicht die ganze Zeit, dein ganzes Leben lang, all deine Sünden jedem gegenüber offenlegen würdest. Das ist der Grund, warum seit einiger Zeit, wenn ich predige, am Ende mache ich keinen Aufruf mehr. Das ist der Grund. Dieser Vers hier. Das ist der Grund. Damit keiner hier nach vorne kommt und hier vor allen, vor der ganzen Gemeinde bekennt, ja, ich bin ein Sünder, ich möchte jetzt Jesus folgen. Das geht keinem an. Es geht keinem was an. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Nein, wir müssen unsere Sünden Gott bekennen. Wir müssen sie vor ihm eingestehen. Sie detailliert vor ihm erwähnen. Sie lassen und sie ihm offenbaren. So wie David es im Psalm 32 tat. Und dann, und erst dann, werden wir dieser großartigen und herrlichen Segnung vergewissert, welche es uns zu geben bereit ist. Allerdings liegt bei dieser Thematik ein besonderer Nahdruck auf der menschlichen Seite. Es gibt eine menschliche Seite und eine göttliche Seite. Wenn wir bereit sind, unser Teil zu tun, wird Gott auch sein Teil tun. Ich muss im Licht wandeln und meine Sünden erkennen und einsehen. Ich bekenne sie vor Gott und gestehe sie ein. Und nachdem ich das getan habe, ist meine Seite der Gemeinschaft erfüllt. Und die Herrlichkeit des Evangeliums, ich liebe das, die Herrlichkeit des Evangeliums ist, dass wenn ich das tue, und wie leicht ist es doch, dass wir es tun, auch Gott etwas für mich tun wird, das nur er tun kann. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und er wird mir unaussprechliche Freude schenken, Freude voller Herrlichkeit geben, Das ist die Herrlichkeit des Evangeliums. So wie er hier sagt, wir schreiben dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Darum geht es. Gemeinschaft mit Gott heißt es, Freude in Gott haben. Und wie kann ich Freude haben, wenn ich in der Sünde wandle? Und es ist einfach, diese Gemeinschaft mit Gott zu genießen, indem wir bekennen, dass wir gesündigt haben und ihm um Vergebung bitten. Und wenn wir das tun, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen.